Weise mir, Herr, deinen Weg, dass ich wandle in deiner Wahrheit. Erhalte mein Herz bei dem einen, dass ich deinen Namen fürchte. Eine Karte anlässlich einer Kindersegnung. Nicht, dass ich das jetzt nochmal hinten draufsetzen wollte. Da steht drauf zur Segnung von Christina Schröder am 18. Juli 1993. Ist also schon ein bisschen her. In der Freien Evangelischen Gemeinde Wetzlar. Das war so der Gedanke, der mir durch den Kopf schoss, als ich hörte, heute werden 4 Kinder gesegnet. Und dann war die Überlegung, ob wir nicht auch an die Predigt darauf abstimmen. Und dann fiel mir diese Karte wieder in die Hand. Anlässlich einer Segnung unserer Tochter vor vielen, vielen Jahren schon. Warum? Es ist ein besonderer Tag, wenn man so etwas erlebt, als Eltern, als Angehörige, aber auch als Gemeinde. Es ist ein besonderer Tag und vielleicht dann noch einmal, wenn man viele Jahre später einfach mal darauf zurückschauen kann. Was ist denn draus geworden? Was ist denn aus den Kindern geworden? Und man darf auch fragen, was ist denn aus den Eltern geworden? Die haben sich ja auch verändert. Nicht nur, dass sie älter und, wie man sieht, grauer geworden sind, sondern sie haben sich auch in anderer Hinsicht sicherlich verändert. Segen, schon so häufig jetzt gefallen, dieses Wort. Und trotzdem glaube ich, ist es einfach nochmal wichtig auch, dass wir als Gemeinde nochmal darüber nachdenken und sagen, ja, was ist das denn eigentlich? Viele Aspekte wurden vorhin gerade schon immer wieder erwähnt und trotzdem ist es nochmal, glaube ich, grundsätzlich zu überlegen, weil es gilt ja nicht nur für die Kinder, die wir gerade gesegnet haben und für die wir gebetet haben, sondern das gilt ja auch in ganz vielen anderen Hinsichten noch einmal. Am Ende eines Gottesdienstes steht der Segen. Und das ist doch nicht nur eine Verlegenheitslösung, weil man irgendwie nach Hause gehen muss und so irgendwie sagt, jetzt finden wir mal einen Punkt und naja, da fiel uns gerade nichts Besseres als der Segen ein. So doch nicht. In anderen Zusammenhängen ähnlich. Wir wünschen dann, wenn wir jemandem begegnen, einen gesegneten Tag, ein gesegnetes neues Jahr. Wir haben das vorhin auch schon gehört in verschiedenen Beziehungen. Aber selbst bei denen, die wenig Kontakte und Beziehungen zur Kirche haben, ist irgendwo doch noch ein solches Verständnis irgendwo noch präsent. Und sei es nur in solchen Sprüchen wie an Gottes Segen ist alles gelegen oder noch allgemeiner, sich Regen bringt Segen. Da steckt immer noch so etwas drin an solchem Verständnis. Und wenn man das schon mal so befragt, dann würden viele sagen, Segen hat irgendetwas doch damit zu tun, dass es heute, würde man sagen, vorangeht, dass es weitergeht, dass es Glück in irgendeiner Form bedeutet. So würden verschiedene das sagen. Im christlichen Bereich hat es da auch manche Bewegungen gegeben, die sicherlich auch sehr kritisch zu hinterfragen sind. Vor einigen Jahren gab es in Skandinavien und in den USA eine solche Bewegung, die man das Health and Wealth Gospel nannte, also ein Wohlstandsevangelium. Wo man gesagt hat, es ist so, dass Gott die Menschen so segnet, dass man es so spürt, dass man es auf dem Bankkonto sehen kann. Also der ein großes Auto fährt und in einem großen Haus lebt, ist offensichtlich mehr gesegnet als der es nicht so weit gebracht hat. Dieser für reiche Menschen sehr interessante Gedanke hat aber eine sehr dunkle Seite. Was ist bei denen, die es nicht so erleben? Und vielleicht haben sich auch manche gefragt, wie ist denn das bei denen, die zum Beispiel nicht den Kindersegen erleben, obwohl sie sich so sehr es wünschen würden? Was ist denn mit denen? Sind sie nicht gesegnet? Wo sie so sehr darum gebetet haben, darauf gehofft haben. Und auf einmal merken wir, dass dieses Wort Segen auch noch eine andere Bedeutung kommt, beziehungsweise eine andere Richtung weist. Dass es offensichtlich noch mehr damit verbunden ist, als einfach, dass es mehr wird und größer wird, dass etwas hinzutritt, sondern dass offensichtlich doch noch etwas anderes da ist. Ich möchte mit Ihnen über einen Text nachdenken aus dem Alten Testament, Worte, die wir häufig schon gehört haben und die am Ende eines Gottesdienstes häufig erklingen, aus dem 4. Buch Mose, Kapitel 6, die Verse 22 bis 27. 4. Mose 6, die Verse 22 bis 27. Da heißt es, und der Herr redete mit Mose und sprach, sage Aaron und seinen Söhnen und sprich, so sollt ihr sagen zu den Israeliten, wenn ihr sie segnet. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht über dich und gebe dir Frieden. So sollt ihr meinen Namen auf die Israeliten legen, dass ich sie segne. Soweit Gottes Wort. Der aaronitische Segen, so steht es in manchen Bibelübersetzungen, so ist es überschrieben. Dieser Segen, er wird in vielen Gottesdiensten bis ins heutige Jahr gesprochen und aus gutem Grund so gesprochen. Aber auch hier wieder, was heißt denn noch einmal eigentlich Segen? Was bedeutet es ursprünglich? Manchmal ist es ganz einfach, sich vor Augen zu halten, was ist denn das Gegenteil davon? Was ist das Gegenteil von Segnen? Und das ist vielleicht manchen geläufiger oder eher verständlich. Es ist Fluchen, Verfluchen. Das heißt, dass da Menschen etwas Böses, etwas Schlechtes wünschen. Jemandem, so sagt man es umgangssprachlich, jemandem die Pest an den Hals wünschen. Wünschen, dass es ihm nicht gelingt, dass es misslingt, dass etwas nicht zu einem guten, glücklichen Ende führt. Das ist das Gegenteil davon. Und das Umfeld aus dem 4. Buch Mose macht das deutlich. Wenn wir ein wenig weiterlesen, so ist das nämlich, dass da ein heidnischer König da ist, der sich einen Propheten besorgt und sagt, verfluche dieses Volk Israel, sag etwas Schlechtes über sie, sodass es ihnen nicht gut und geht, dass sie zugrunde gehen. Kapitel 22 bis 24. Und daraus wird schnell deutlich, was nun eben Segen ist. Gutes reden. Etwas Gutes wollen, dass das Leben des anderen sich entwickelt, dass man von Herzen das wünscht, dass dem anderen etwas gelingt, dass auf dem Lebensweg, wie auch immer, dann etwas Gutes dabei herauskommt. Neben diesem grundlegenden Gedanken ist mir noch etwas anderes wichtig geworden, nämlich das, dass Segen etwas mit einer persönlichen Beziehung zu tun hat. Segnen hat etwas damit zu tun, dass Menschen auf einmal in eine Beziehung zueinander treten. Nämlich, dass man sich den anderen anguckt, dass man dem anderen etwas Gutes wünscht, dass man ihm ganz handfest auch die Hände auflegt, so wie es heute auch getan haben. Und damit einfach deutlich macht, du bist mir wichtig und ich nehme dich in den Blick und ich wünsche dir Gutes von unserem Herrn her. Das ist zunächst mal diese grundlegende Bedeutung. Und Segen begründet an dieser Stelle durchaus eine solche echte, tiefe Gemeinschaft. Aber, und das ist eben interessant, wenn wir die Botschaft der Bibel noch einmal tiefer auf den Grund gehen, dass es eben nicht nur das Verhältnis zwischen zwei Menschen ist, die jetzt in Aktion treten, sondern dass es etwas ist, was auch mit Gott und den Menschen zu tun hat. Interessant ist ja, dass dieses Segen, was hier in diesem Versen stand, im Alten Testament, eine Aktion ist, die von Gott selbst ausgeht. Also ich will es tun, ich habe die Absicht, ich habe etwas Gutes vor mit euch. Sagt diesen Söhnen Aaron, sagt diesen priesterlichen Leuten, das sollen sie tun, ich möchte es, das ist mein Wunsch, das ist meine Absicht. Segnen, etwas grundsätzlich Gutes, und damit wird deutlich, dass auch eine grundsätzliche Haltung Gottes zu den Menschen, sagen wir es ganz allgemein, eine grundsätzliche Haltung Gottes zu dieser Welt auch deutlich wird, die aus einem Ja besteht. Ein Ja Gottes zu den Menschen. Wie hören wir es in der Weihnachtsgeschichte? Jesus Christus ist der Immanuel Gottes. Der Gott mit uns, so wird es im Matthäus-Evangelium Kapitel 1 beschrieben. Der Gott mit uns. Der Gott für uns. Klingt das zu abstrakt, irgendwie zu abgehoben? Ich glaube nicht. Sondern das heißt, dass Gott sein Ja zu uns Menschen spricht, zu mir spricht, zu ihnen spricht. Wie gut tut es, wenn Menschen zueinander Vertrauen haben. Wie gut tut es, wenn ein anderer Mensch zu mir sagt, ich habe Vertrauen zu dir. Ich glaube an dich, ich glaube dir. Ich stehe zu dir, egal was da kommt und was da vielleicht auch schwierig wird. Ich habe in der letzten Woche einige Sätze vom Schauspieler Matthias Brandt gelesen, Sohn von dem ehemaligen Bundeskanzler, der sich eigentlich selbst als Agnostiker, als nichtglaubend, aber auf der Suche bezeichnen würde, und so hat er es auch getan. Und er spricht dann von Beziehung, von Liebe, und er sagt, welche Liebe macht sie glücklich, und sagt, die vorbehaltlose, nicht zweckgebundene, die nicht an Leistung emotionaler oder sonstiger Art geknüpft ist. Schöner kann man es eigentlich nicht sagen, was er von Gottes Liebe, er meint es nicht so, aber das ist genau das. Das Ja, was im Grunde genommen in der Bibel immer wieder deutlich wird, das Ja Gottes zu uns Menschen, das nicht an irgendwelche Vorleistung geknüpft ist. Überhaupt nicht. Sondern gilt. Unverbrüchlich gilt. Auf das ich mich verlassen kann. Ja, genau darum geht es. Das Ja Gottes zu mir, so wie ich bin und nicht wie ich sein könnte. Das ist das Große, was die Bibel uns sagt. So wie ich bin, ein Ja zu mir. Das ist, glaube ich, dieser Grundgedanke. Schauen wir uns nun diesen Segen Gottes an, den er hier selbst, darf ich das so sagen, in Auftrag gegeben hat? Macht es? Schauen wir uns ein bisschen an. Das sind meines Erachtens drei Kreise, die hier in diesen Worten beschrieben werden. So habe ich mir versucht, bildhaft ein wenig vorzustellen. Es ist ein ganz großer äußerer Kreis, ein mittlerer Kreis darin eingeschlossen und ein ganz kleiner Kreis innen drin. Vielleicht kann man sich das so ein wenig merken, was mit diesem aaronitischen Segen gemeint ist. Ein erstes, dieser ganz äußere, große Kreis. Der Herr segne dich und er behüte dich. Ganz allgemein. Der Herr segne dich und behüte dich. Ganz offene Formulierung. Und es scheint mir mit Bedacht gewählt zu sein. Denn es gibt so etwas, ich sage mal, dass Gott allen Menschen und dieser Welt mit auf den Weg gibt. Seinen Segen. Dass es wächst und gedeiht. Dass Menschen sehen und ernten können. Dass es dieser Welt gut geht. Die Bibel sagt, das hat etwas damit zu tun, dass Gott es will. Und nicht, weil wir so fleißig sind. Ein Ja zu dieser Welt. Ein Ja, ganz allgemein. Es ist der Wille Gottes, dass es den Menschen gut geht. Ich sage das mal so ungeschützt. Das ist seine Absicht. Weil er diese Welt geschaffen hat. Wir haben es vorhin bei den Kindern gehört, immer wieder wird das ja betont. Gott, der dich geschaffen hat, der dich so gut geschaffen hat, der einen jeden von uns als Original geschaffen hat und damit auch etwas Gutes mit auf den Weg gegeben hat. Dieses, der Herr segne dich, ruft uns dieses in Erinnerung. Er schenkt es, was wir zum Leben brauchen. Er gibt es dieser Welt mit auf den Weg. Was wir daraus machen, ist immer eine andere Geschichte noch. Aber Gott gibt es dieser Welt mit auf diesen Weg. Aber damit ist zugleich, und das ist das, was ich gerade schon angedeutet habe, immer auch etwas, was auch mit dieser Gottesbeziehung zu tun hat. Die Bibel spricht davon, dass die Welt und dass die Menschen nicht ohne Gott gedacht werden können. Viele machen es. Aber eigentlich ist das die Botschaft der Bibel, dass sie sagt, nein, ich gehöre da mit hinein. Das ist eine Beziehung, die mit ganz grundlegend ist. Ich bin bei dir. Er behüte dich. Er segne dich und behüte dich. Auch dieses Wort ist gerade im Alten Testament enorm wichtig. In vielen Wallfahrtspsalmen, also in Liedern, die in diesem Psalterbuch überliefert sind, da wird etwas deutlich, dass Gott derjenige ist, der mit auf dem Weg ist, der begleitet, der behütet, der bewahrt, der mit dabei ist. Aber auch im Neuen Testament wird dieser Gedanke aufgegriffen. Paulus schreibt es aber so, weder Hohes noch Tiefes, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Engel noch dunkle Mächte, weder... Gar nichts. Nichts kann uns trennen von der Liebe, die in Jesus Christus offenbart worden ist. Das ist auch dieser Segen Gottes. Er bewahrt. Das ist eine ganz grundlegende Aussage, die an dieser Stelle mit auf den Weg gegeben wird. Mir ist dabei eine Situation aufgefallen, die ich bis an mein Lebensende nicht vergessen werde. Auch schon einige Jahre her, unsere Kinder waren noch kleiner. Wir hatten den Gottesdienst in FEG Eversbach besucht. Und in Eversbach gibt es, man soll es nicht für möglich halten, eine Fußgängerampel. Also, wir haben schon ein bisschen städtisches Flair, wir haben eine Ampel im Dorf. Und wie das so ist, in den Kindern sagt man immer, nur bei Grün. Und wir haben es tatsächlich gemacht. Die Fußgängerampel wird grün, die Autos haben rot. Unser zweiter Sohn läuft los und in dem Moment sehe ich, wie von der einen Seite ein Auto kommt und überhaupt nicht bremst. Ich habe das durch Zufall gesehen, habe gerufen und dann hat unser Sohn etwas gemacht, was er eigentlich sonst nicht gemacht hat. Er hat gehört. Und in dem Moment war das Auto an ihm vorbei, ungebremst, 50, 60. Ungebremst dabei vorbei. Hätte ich das nicht gesagt, hätte er nicht gestoppt. Unser Sohn wäre nicht am Leben gewesen. Es hat sich so eingebrannt bei mir, bei uns, in dieser Situation, wo wir gesagt haben, das ist Behütung, Bewahrung. So etwas vergisst man nicht. Dann können Sie sagen, Moment, weißt du eigentlich, wie häufig das nicht passiert? Weißt du eigentlich, an wie vielen Situationen wir sagen können, da ist nicht Bewahrung gewesen? Vermutlich werden viele von Ihnen solche Erlebnisse einspielen können an dieser Stelle, wo so etwas nicht passiert ist. Und ich würde Ihnen ausdrücklich zustimmen. Warum? Weil ich selber auch solche Situationen, ich habe nicht nur solche erlebt, auch andere Situationen. Ist das eigentlich gesagt an dieser Stelle, dass Gott uns so behütet und bewahrt, dass uns nichts passieren kann? Dass Menschen, die an Christus glauben, nie krank werden können? Ich glaube nicht. Und ich glaube, hier müssen wir genau noch einmal hinschauen, was damit gemeint ist. Wäre ein Trugschluss zu sagen, dass der Segen Gottes hieße, mir kann nichts passieren. Er bewahrt uns nicht davor. Aber er bewahrt uns in solchen Situationen. Davon bin ich überzeugt. Er bewahrt uns in solchen schwierigen Herausforderungen. Das klang vorhin ja auch schon einmal an in vielen Statements, die wir gehört haben, dass es solche Situationen geben wird, ob als Eltern oder als Kinder. Und auch hier, denke ich, könnten Sie sicherlich viele Beispiele persönlich anfügen. Er trägt und erhält. Das ist die Zusage, die uns gegeben ist. Er trägt und erhält. Er ist es. Er ist es, der unseren Glauben letzten Endes erhält. Nicht wir sind es. In diesem Sinne ist es Segen Gottes, dass er uns in solchen Situationen bewahrt und trägt und erhält. Und manchmal ist es so, dass man solche Aussagen erst nach Jahren treffen kann. Und zurückblickend das sagen kann. Schauen wir uns den zweiten Kreis an. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Ich habe den Eindruck, diese zweite Aussage ist fassbarer, klarer. Das erste ist so fast so allgemein, aber jetzt wird es deutlich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Und wir merken sehr schnell, was Angesicht heißt. Ein Gegenüber haben, jemandem ins Gesicht schauen, jemanden anschauen. Sie kennen das in manchen Konfliktsituationen. Dann sagt man manchmal, jetzt guck mich doch bitte mal an, wenn ich mit dir rede. Genau darum geht es, jemanden anschauen und damit auch ein Stück Gemeinschaft begründen. Aber hier geht es nicht um das Verhältnis von Menschen untereinander, zunächst einmal nicht, sondern es geht um die Beziehung von Gott und Mensch. Er wendet sich den Menschen zu, er schaut den Menschen an. Das ist die großartige Zusage an dieser Stelle. Er schaut hin, er schaut eben nicht weg. Er sieht erhört. Das sind Aussagen, die im Alten Testament immer wieder kommen. Er ist ein Gott, der hinsieht und schaut, ein Gott, der hört, der wach nimmt, wahrnimmt, so muss es heißen. Das ist das, was hier im Hintergrund steht. Das Bild vom Licht. Lasse leuchten dein Angesicht. Leuchten, das ist auch eine symbolhafte Rede von Nähe, von Orientierung. Er sei dir gnädig. Das ist so ein ganz zentraler Ausdruck im Alten und im Neuen Testament. Und das heißt doch zunächst einmal die Zusage, dass Gott treu ist. Diese Begriffe im Alten Testament von Gnade und Treue, ich will nicht sagen austauschbar, aber sind doch sehr eng zusammen. Das ist die Zusage, die Gott uns in seinem Wort macht, der ihn ihnen macht. Ich stehe treu zu dir. Egal welchen Weg du gehst, wohin du gehst, welchen Weg du einschlägst. Die Treue Gottes, das Angesicht Gottes wird zugesprochen an dieser Stelle. Noch einmal, in der Bibel ist das grundlegend, dass der Mensch in einer Gottesbeziehung lebt und dass er dazu geschaffen worden ist, so in 1. Buch Mose Kapitel 1 und 2. Er ist ein Ebenbild Gottes. Er ist Gottes gegenüber. Und dieses soll gelingen. Dieses soll geschehen. Der Mensch ist in diese Beziehung hineingestellt, ein Gemeinschaftswesen, aber nicht nur mit Gott, sondern auch mit Mitmenschen untereinander. Das ist das, was uns ausmacht. Wir sind soziale Wesen, wir sind Menschen, die in Beziehungen leben und auch leben sollen. Und die Bibel redet davon, dass dieses häufig nicht gelingt, dass Beziehungen gestört sind, misslingen. Und ich denke, selbst bei Menschen, die von Gott nichts wissen wollen, würden dem zustimmen und sagen, jawohl, das ist unsere Welt. Dass die Beziehung zwischen Menschen untereinander nicht gelingt. Egal, wo wir uns befinden. Das kann tragisch werden. Wenn man erlebt, wenn in einem Freundeskreis Freunde sich gegen einen stellen, schlecht über einen reden, dann zerbricht etwas. Wir erleben das, dass Beziehungen kaputt gehen. Was heißt das eigentlich, Segen in diesem Zusammenhang? Dass dieses Wunder geschieht, dass Segen sich so auswirkt, dass etwas heil wird. Brechen Sie das mal so runter. Es ist der Wunsch Gottes, dass Ihr Leben heil wird. Dass Ihre Beziehungen gelingen. Dass etwas Neues geschieht. Dass es nicht dabei stehen bleibt, dass etwas kaputt geht. Segen in diesem Zusammenhang heißt, dass die Beziehung zu Gott, aber die Beziehung zu Mitmenschen heilt, wächst und gedeiht. Wenn man den Eindruck hat, Segen ist irgendwie abstrakt, hier nicht mehr. Der Herr segne dich, er sei dir gnädig und er schenke es, dass dein Leben mehr und mehr gesundet. Was für eine Aussage. Und ich glaube, davon können wir gar nicht genug haben, von diesem Segen. Davon leben wir. Ein drittes und letztes. Der Herr hebe sein Angesicht über dich und gebe dir Frieden. Scheint auf den ersten Blick so ähnlich zu sein wie der zweite Kreis, und doch, glaube ich, wird hier noch einmal etwas genauer gefasst und genauer hingeschaut. Der Ausleger Horst Sebers hat es so übersetzt und hat geschrieben, der Herr verfüge sein Antlitz auf dich. Er verfüge sein Angesicht über dich. Er pflanze es dir geradezu auf als Gegenüber. Und das Interessante ist bei diesem Segen, wenn wir das noch mal einmal nachlesen, das ist interessant, dass Gott sagt, wenn ihr die Israeliten segnet, also das Volk. Aber der Segen ist rein im Ich und Du formuliert. Dann wird auch etwas deutlich, dass es eine ganz persönliche Geschichte ist. Er blicke dich an. Nicht die vielen anderen auch noch, auch sicherlich, aber jeder kann das für sich an dieser Stelle so persönlich nehmen. Der Einzelne ist im Blick. Das Angesicht soll auf ihn, auf einen Menschen verfügt werden. Setzen Sie mal Ihren Namen ein. Der Herr verfüge sein Angesicht auf Michael Schröder. Auf Christian Neumann. Ich sehe dich gerade hier vorne. Setzen Sie Ihren Namen bitte ein. Dann wird es doch ganz konkret. Er schenke dir Frieden. Und dieses Wort, was hier im Hintergrund steht, dieses Wort Shalom, ist vielen bekannt. Und meint eigentlich viel mehr als die Abwesenheit von kriegerischen Handlungen. Sondern meint das allumfassende Heil. Heil werden, das, was wir gerade schon angedeutet haben. Auch das wird im Neuen Testament aufgegriffen. Epheser heißt es im Epheser 2, Vers 4, Christus ist unser Friede. Und dann kommt genau das, dass er abgerissen hat, Trennwände, dass er Menschen zusammengebracht hat, die eigentlich nicht zusammengehören, dass er etwas heil gemacht hat an dieser Stelle. Genau darum geht es. Paulus im Römerbrief, da wir nun Frieden mit Gott haben. Ja, genau darum geht es. Hier leuchtet etwas auf, was im Grunde genommen immer wieder auch im Alten und Neuen Testament deutlich wird. Es geht um einen Weg, den wir zu beschreiben haben. Dass Segen etwas ist, das uns mitgegeben wird, damit wir uns auch in unserem Leben entwickeln. Wir werden nicht zur Vollendung kommen. Das steht irgendwann einmal an. Aber jetzt ist es so, dass wir uns entwickeln dürfen, dass heil werden kann, dass etwas Neues werden kann in unserem Leben. Darf ich Sie einladen, sich diesem Wunsch anzuschließen, dass Ihr Leben heilvoller wird? Lassen Sie sich den Segen Gottes zusprechen. Nehmen Sie ihn auf, empfangen Sie ihn, bitten Sie darum, dass der Herr auch in Ihrem Leben wirkt. Dann kann sich etwas verändern in dieser unserer Welt. Amen. Lassen Sie uns mit unserem Herrn reden. Es wäre schön, wenn Sie zum Gebet aufstehen könnten. Himmlischer Vater, durch Jesus Christus, deinen Sohn, sind wir reich beschenkt. Wir haben Frieden mit dir und mit Menschen untereinander. Und doch merken wir, Herr, wie wir diesen Segen immer wieder nötig haben und manchmal nötiger denn je. Schenke uns, beschenke uns. Lass uns, Herr, das ganz neu vor Augen stehen, was es bedeutet, dass du dein Angesicht auf uns gelegt hast. Dass du mit uns gehst, dass du bei uns bist. Dass wir nicht alleine in diesen Tag, in diese Woche gehen, Herr. Wir wissen nicht, was auf uns zukommt. Aber wir wissen, du bist da. Du gehst mit. Du hast uns das in deinem Sohn Jesus Christus noch einmal unverbrüchlich zugesprochen. Danke dafür. Herr, segne uns. Und lass heil werden in unserem Leben, was heillos ist. Schenke Veränderungen. Herr, arbeite du an uns, sodass diese Welt erkennt, dass du lebst und auch heute diese Welt segnest. Amen.